Herzlich willkommen, Ernst,
danke,
hier bei uns in der FEG Thayingen. Bevor wir in deine Geschichte einsteigen möchten, möchten wir dich noch etwas besser kennenlernen. Und deshalb würde ich gerne von dir wissen, deine Frau ist ja jetzt heute nicht dabei, aber wenn dich deine Frau jetzt hier vorstellen müsste, was würde sie über dich sagen? Wer ist Ernst Knupp?
Ja, zuerst einmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich hätte nie gedacht vor vielen Jahren, dass das einmal so kommen wird. Und meine Frau wäre gerne dabei gewesen. Sie ist an einem Wochenende jetzt. Und an diesem Wochenende geht es darum, eine Frage an Gott zu stellen. Die sind in Vilsbach, sind das einige Frauen beieinander. Und ich bin sehr gespannt, was sie dann zurückbringt. Also es ist ja nicht ganz unvorbereitet, was wir heute machen. Deshalb habe ich die Frage meiner Frau auch gestellt. Und Folgendes ist dabei rausgekommen. Also Conny heißt meine Frau über Ernst. Ernst ist zuverlässiger, genauer, großzügiger, selbstloser und liebevoller Mensch. Schön, nicht? ich denke, ganz falsch ist das nicht. Dann ist mir ist noch Fräulein Moser in den Sinn gekommen bei dieser Frage. Fräulein Moser war eine Lehrerin in der dritten Primarschulklasse. Da gibt es ja die Zeugnisse mit den Nummern, Noten und so. Und da gibt es aber auch ein Textfeld. Und die Fräulein Moser hat da hingeschrieben, Ernst ist hilfsbereit und freundlich. Das ist mir geblieben. Im Gedächtnis aber auch. Sie hat das, denke ich, nicht so schlecht beurteilt.
Ja, ganz interessanter Mann. Wir können seine Frau jetzt nicht fragen, aber wir vertrauen ihm jetzt, dass sie das so mitgegeben hat. Ich glaube dir natürlich. Ja, wir wollen jetzt ein wenig in deine Geschichte einsteigen. Und für mich ist so die erste Frage, wo bist du aufgewachsen und wie hast du deine Kindheit erlebt? Und du dürftest uns gleich genau eine Folie einblenden. Den Präsenter habe ich noch unten liegen. Mitgebracht und gewachsen und wie hast du so deine Kindheit erlebt?
Ja, die Lebenslinie, die zeigt eigentlich, wo das Ganze begonnen hat. 1965 aufgewachsen in Herisau in einer Familie, in der schon drei Kinder vorhanden waren. Ich bin ein Nachzügler. Meine nächstjüngere Schwester ist 12 Jahre älter. Und das ist so meine Lebenssituation. Man sieht da das Foto, schwarz-weiß noch. Das war meine Kindstaufe in Herisau. Die Kirche steht heute noch und ich wurde da auch konfirmiert. Und darunter sieht man das Elternhaus. Wir nennen das ein kleines Appenzeller Höckli. Das war so mein Hobby, das Hobby meines Vaters. Da noch im Nebenerwerb eine bäuerliche Tätigkeit zu machen. Das heißt, meine Mutter war immer zu Hause, hatte viel zu tun und meine Schwestern, sobald ich denken konnte, waren die schon weg. Damals war noch sehr modern, dass man ein Welschlandjahr macht und alle drei Schwestern haben das gemacht, die Kultur kennengelernt des Welschlandes. Und so bin ich aufgewachsen, eigentlich als Einzelkind. In der Realität, auf dem Papier, eines von vier Kindern. Und dann, die Jugendzeit, die war nicht so spektakulär. Ich bin dann da auch in die Schule gegangen. Und wir haben da das Gebiet in Herisau nennt sich, haben wir damals genannt, Wilder Westen. Etwas abseits am Rande von Herisau. Und da bin ich eigentlich so, sag mal, unauffällig größer geworden.
Jetzt ist es. Schauen wir ein wenig später in dein Leben hinein. Auf dem Einladungsflyer stand, dass du als Verwaltungsdirektor im Ostschweizer Kinderspital tätig warst. Du hast sehr viel gearbeitet. Könnte man von dir als ein Workaholic sprechen? Und weshalb hast du dich so tief in deine Arbeit hineingegeben?
Ja, rückblickend kann man das sicher machen. Mache ich selber auch. Das war sehr ausgeprägt. Also da war noch die Heirat da. Man sieht da zwei blaue Ringe da. im Jahre 1999 und da war ich schon am Ostschweizer Kinderspital tätig und eben quasi die Karriereleiter gemacht bis zum Verwaltungsdirektor und vielleicht vom Elternhaus her, vom Vater vor allem, war die Leistungsorientierung mitgegeben. Also er hat das öfter auch immer gefragt, wie sind deine Noten, wie sind deine Leistungen und so. Und das habe ich irgendwie mitgetragen, kommt dazu, dass ich das Studium an der Hochschule St. Gallen dann nach 6 Semestern beendet habe, weil ich einfach meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden konnte. Und so denke ich, ich habe immer gerne und viel gearbeitet sowieso. Und ich, auch vom Elternhaus her musste ich auch arbeiten, viel mithelfen und das war eigentlich etwas, das ich gut gekannt habe. Aber dann habe ich irgendwie einfach die Arbeit, es war für mich selber nie gut genug. Ich hatte auch einen Chef damals noch, der das auch sehr gefordert bis gefördert hat. Das hat sich so geäußert, dass ich meistens zur Nachtzeit nach Hause gekommen bin, öfters auch am gleichen Tag aufgestanden bin, wie ins Bett gegangen. Und ja, das war so die Situation, oder? Rückblickend fahrlässig, würde ich nie mehr so machen, auch niemandem empfehlen. Und das kommt mir immer dann in den Sinn, wenn ich von Mose lese, dem Jitro, sein Schwiegervater, ja auch aus der Patsche geholfen hatte, also viel zu tun gehabt hat und hat ihn entlastet, indem er ihm einen Rat gegeben hat, soll doch delegieren und andere Leute beiziehen und selber nur das Wichtige entscheiden, was er dazu entscheiden hatte. Das hatte ich leider noch nicht gewusst, aber das ist eigentlich und andere auch mit.
Während dieser Zeit, als du da im Kinderspital gearbeitet hast, die Diagnose von einem Hirntumor bekommen. Du hast aber schon davor Erlebnisse gemacht, wo du Probleme mit deinem Kopf hattest. Kannst du uns einen kurzen Einblick in diese Erlebnisse geben?
Ja, es sind ja Mehrzahl und Erlebnisse und kurz ist schwierig. aber eines ist sicher prägnant und hat auch eine Verbindung irgendwie zum ersten Talk-Gottesdienst mit der Nahtodeserfahrung. Ich hatte da mit 16 einen Verkehrsunfall. Also ich wurde zwangsweise mitbeteiligt, weil ein Auto hat mir auf dem Velo den Weg abgeschnitten. Ich bin so in die Windschutzscheibe geflogen bei diesem Auto. Und das war auf dem Weg zur Kantonsschule. Und da bin ich dann im Spital gelandet und hatte eben auch rückblickend dann so eine Erfahrung mit außerhalb des Körperseins und der starken Lichtquelle, so kurz gesagt, dass ich dann als Nahtodeserlebnis dann irgendwie einordnen konnte. Damals war das einfach so. Das war ein Schädel-Hirn-Trauma. Ich trage heute noch Narben davon an den Zähnen und weitere Unfallverletzungen gingen damit einher. Das war einmal und dann hatte ich dann mit dem Kopf eigentlich dann die Geschichte mit dem Hirntumor dann. Wahrscheinlich, sage ich mal, kein Zusammenhang, aber der hat sich dann von einem Moment auf den anderen hat sich das so ergeben, im Jahr 2009.
Jetzt hast du so ganz kurz in einem Nebensatz ein bisschen erwähnt, dass du eine Nahtoderfahrung gemacht hast. Ich glaube, du hast uns alle etwas neugierig gemacht. Was hast denn du dort ganz konkret erlebt in deiner Nahtoderfahrung?
Also ich möchte dazu sagen, dass bei uns ein Pastor in der Predigt gesagt hat, das ist nie die Erfahrung eines echten Todes. Klar, kommt niemand zurück. Deshalb mit Vorsicht bitte das auch anhören. Aber es gleichen sich doch die Erlebnisse ziemlich stark über das. Und was ich mich erinnern kann, dass ich außerhalb des Körpers war, im Operationssaal nach diesem Unfall und dass da, ich sag mal, 4 Ärzte da ziemlich nervös waren und nicht genau gewusst hatten, was sie da mit diesem Menschen tun sollen. Und ich war da außerhalb des Körpers und guckte da auf den Operationstisch herunter und war völlig gelassen. Also ich habe das beobachtet, ganz neutral, ohne irgendwelche Empfindungen zu haben, sondern einfach die Ruhe. Und dann war das, der zweite Teil war dann ich denke, da war ich im Spitalbett dann, einfach diese Schönheit, diese Lichtquelle mit Sogwirkung, einfach da wollte ich, es war eigentlich, ist das ein Zustand, den man nicht so mit dem realen Leben vergleichen kann, aber so traumartig fast, ich wollte da nicht mehr raus. Es war so schön und ja, auch, mir ist das in den Sinn gekommen, ich weiß nicht, wer den Film Die Hütte gesehen hat, da gibt es so eine Szene mit dem Garten und das war die Schönheit einfach auch da, so präsent. Und dann kam dann irgendwann die laute Stimme der Schwester, heute Pflegefachfrau, die meinen Namen gerufen hat und dann kam ich dann wieder zurück.
Okay, also auch eine sehr interessante Erfahrung, die aber jetzt nichts konkret mit Gott zu tun gehabt hat, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, wer weiß das schon, aber mindestens habe ich das nicht so zugeordnet, weil damals war ich auch...
Im Januar 2009, Diagnose dann, in diesem Jahr vom Hirntumor. Im Januar erlebst du in diesem Jahr etwas ganz Spezielles. Bei euch zu Hause spielen sich, ich glaube, man kann es fast so sagen, dramatische Szenen ab. Du liegst bei euch auf dem Sofa, willst, glaube ich, irgendwie einen Mittagsschlaf oder so, dich etwas erholen. Deine Frau steht in der Küche und bemerkt, dass etwas mit dir nicht stimmt. Was ist dort genau geschehen?
Also dramatisch, ja, kann man so beschreiben. Für mich war es waren auch nicht mehr, es war einfach ein normaler Sonntag, sage ich mal. Am Vormittag war ich mit dem Sohn Tennis spielen. Da müssen wir einige Kilometer wegfahren für das. Und am Nachmittag habe ich Fernsehen geguckt. Und da war ein Dario Colonia, der Skilangläufer, war da unterwegs und hat mich fasziniert in seiner Kraft, wie er da den Berg hochging. Und das hat mich dann nachher auch begleitet, darum erzähle ich das so spezifisch. Und dann war irgendwie so gegen später Nachmittag, lag ich da und bekam plötzlich einen unkontrollierbaren Krampfanfall, epileptischer Anfall, das habe ich nicht gekannt, das war vorher nie da. Und das hat mich dann so bewegt, unkontrolliert. Und meine Frau hat das gesehen und das war klar, das stimmt das nicht. Das führte dann dazu, dass sie den Notarzt gerufen hat und ich mit dem Krankenwagen, dann Rettungswagen ins Kantonsspital St. Gallen transportiert wurde. Und da begannen dann die Untersuchungen im Notfall. Und da wurde dann eben ein größerer Hirntumor festgestellt. Und dann ging es dann Schlag auf Schlag, da gibt es nicht lange zu überlegen, da gibt es eine Empfehlung zur Operation und ein Papier, ein Formular, wo du die Risiken erklärt bekommst, dann musst du das unterschreiben. Und nachher habe ich noch einige Tage Zeit gehabt, zu Hause zu verbringen, bis die Operation dann vonstatten ging.
Wenn wir noch mal ganz kurz auf diesen Tumor zu sprechen kommen, das ging jetzt so schnell. Ein Tumor mit dem WHO Grad 2 wurde festgestellt. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was das bedeutet?
Ja, gerne. Also die Situation damals war, wir hatten zwei Kinder noch. Und 2009 war die Tochter, die Jüngere war 7 Jahre alt und der Sohn 9. Und dann fand dann die Operation statt und diese Tumorgradbestimmung, die geschieht dann nach der Operation, wenn quasi das Gewebe auch im Labor untersucht wird. Und ja, das lernt man dann kennen, dass das eine Bedeutung hat. Und da gibt es Tumorgrade zwischen 1 und 4 nach WHO. Und das war dann eben das Bestmögliche, ist dann der Grad 1. Und das Schlimmste wäre Grad 4 und das war dann Grad 2. Das war für mich dann eine Information. Ich konnte da nicht allzu viel damit anfangen, auch wenn mir das der Arzt erklärt hat. Das macht man heutzutage damals auch schon, wenn man was nicht weiß, man googelt. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber ich habe das gemacht. Und dann stand da Restlebenserwartung 3 bis 5 Jahre. Mit diesem WHO-Tumorgrad 2. Und das hat mich dann schon tief betroffen gemacht, weil ich gedacht habe, ja, die Kinder, die sind dann irgendwo Teenager und verlieren ihren Vater. Und das hat wirklich ist eine spezielle Situation, wenn man das so erlebt. Jetzt kann man sagen, dass was geschehen. 3 bis 5 Jahre, das wären dann maximal 2014 gewesen. Heute haben wir 2022 und ich sitze noch hier. Also das einfach würde ich nicht unbedingt empfehlen und vor allem auch, wenn man sowas macht oder jemanden kennt, der seine Lebenserwartung einschätzen möchte aufgrund einer Krankheit, dann bedenkt bitte, die Statistiken, die sind nicht von Gott gemacht. Ein Mensch, der jetzt, sind sie noch nicht drin, für sich selber nicht zutrifft oder vielleicht eben am oberen Ende, dass das eben dann schon noch länger geht.
Ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet und habe immer wieder erlebt, dass Leute gekommen sind und gesagt, ja, ich habe das gegoogelt und ich habe jetzt das und das. Und wenn man das dem Arzt weitergeleitet hat, haben die dann schon manchmal ein bisschen, mussten sie schon fast die Augen verdrehen, weil natürlich im Internet sehr viel steht, aber meistens nicht auf diese Person spezifisch dann zutrifft. Also danke vielmals für diesen Hinweis. Ich glaube, der ist sehr wertvoll. Der Tumor, wir haben es gerade von dir gehört, konnte operiert werden. Durch die Erkrankung wurdest du aber regelrecht ausgebremst. Wie hast du die Zeit nach der Operation erlebt?
Hier muss ich vielleicht noch sagen, dass das eine schwierige Aufgabe bei Yannick liegt, dass er mich auch immer wieder führt, weil die Geschichte ist wirklich vielfältig und enthält viele Elemente und ich muss da aufpassen, dass ich nur das Wichtigste erzähle. Darum auch der Hinweis, nachher stehe ich gerne zur Verfügung, wenn was nicht verstanden wird oder irgendwie unklar bleibt. Also, was ist nachher passiert? Ich ging zurück zur Arbeit nach einigen Monaten und habe da weitergearbeitet, natürlich mit dieser Beeinträchtigung in Anführungszeichen. Das Interessante beim Hirntumor ist, es tut nicht weh. Und nach der Operation ist man eigentlich schnell wieder auf den Beinen. Im Unterschied, ich habe schon andere Operationen erlebt, zum Beispiel eine Gallenblase, das ist das ziemlich schwieriger, wieder auf die Beine zu kommen. Das war beim Hirntumor nicht der Fall, nach dieser Operation. Und was speziell war und speziell belastend auch für meine Frau und Familie, ich war quasi auf Wolke 7, ich war so in einer manischen Phase auch nach der Operation. Niemand konnte das so richtig erklären. Im Rückblick wurde klar, das war ein Medikament dabei, das kortisonhaltig war. Und im Kopf dann hat das eigentlich zu sehr viel Aktivität geführt. Ich habe da viele Dinge gemacht, war das einfach schön, aber für das Umfeld war das schwierig. Also nach 2 Stunden Schlaf in der Nacht wieder neue Ideen oder wieder was auf die Beine stellen wollen. Also zum Beispiel ein neues Kinderspital bauen an einem Standort völlig außerhalb des Bekannten und solche Dinge. Und haben mir auch wunderbare Skis gekauft dann. Ich habe heute, die sind jetzt kaputt, aber das Bike habe ich wunderbar auch gekauft, ein ganz tolles. Und solche Dinge sind da geschehen. Also das war die Phase einige Wochen danach. Und zum Beispiel kann ich mich erinnern, es waren da Skifahren geplant im Pitztal und das habe ich mich gefreut darauf und das haben wir auch angetreten. Und meine Vorbereitungszeit bestand darin, dass ich unbedingt Klavier lernen wollte und ich habe alles unternommen, damit ein Keyboard, ein elektrisches Piano in diesem Zimmer stehen konnte. Und ich wollte sogar eine Klavierlehrerin für eine Woche Skiurlaub irgendwo ausfindig machen. Also das waren spannende Zeiten, aber für das Umfeld natürlich auch belastende Zeiten, oder?
Schwierig.
Das war so kurz nach der Operation. Damals wusste man nicht genau, warum ist der so jetzt? Und die Ärzte konnten das nicht erklären, aber es hatte mit dem Medikament zu tun. Und es waren auch mitten in diesen Skifahren war das auch vorbei. Und dann hat der normale, in Anführungszeichen, neue Alltag wieder Einzug gehalten. Ich habe dann weitergearbeitet, mehr oder weniger ohne Änderung. Es geht so weiter, wie das vorher war. Ich muss noch zu sagen, dass kein Arzt dir sagt bei dieser Krankheit, das hat zu tun mit Ernährung, mit Arbeit oder was auch immer. Ist einfach da und der Tumor und ja, das gab es keine richtige Erklärung. Ergo war für mich auch klar, dass die Arbeit ist nicht unbedingt die Ursache für diesen Krebs. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass das ist nicht gut, wie ich unterwegs bin und habe mir dann Gedanken gemacht, die ganze Führungssituation mit diesem Verwaltungsdirektorium dann zu reduzieren, auch abzugeben und das hat dann sukzessive auch stattgefunden. Ich habe mich dann quasi auf den Rückzug begeben und habe eine Fachspezialistentätigkeit dann angetreten. Oder?
Also du hast dich etwas reduziert auch, dann von deinem Arbeitspensum nicht mehr so, das Arbeitspensum nicht mehr so hoch gehalten. Und trotzdem ist dann 2 Jahre später, 2011, erneut die Diagnose gekommen, dass der Tumor zurück ist. Du wolltest wieder eine Operation in Angriff nehmen und bist dafür sogar extra nach München gefahren. Weshalb München und was ist dort geschehen?
Beim ersten Ereignis mit dem Epi-Anfall, da bestand ja keine Zeit zum Überlegen. Da war die Empfehlung, das ist ein Notfall, das muss operiert werden. Beim zweiten Mal, da war noch etwas mehr Zeit und ich war ja aus der Branche in Anführungszeichen, Spital, ich habe mir da Leute gesucht, die mir da helfen konnten, die bestmögliche Behandlung zu kriegen. Und so bin ich dann ins Universitätsspital Zürich gekommen, habe mit dem Onkologen da sprechen können und habe ihn gefragt, wenn Sie an meiner Stelle wären, wohin würden Sie gehen zur zweiten Operation? Und er hat gesagt, ja, Kompetenzen sind sehr gut in Montpellier, in Bonn oder in München. Und als Ostschweizer, München ist ziemlich naheliegend und sympathisch sind mir die Bayern auch. Habe ich gedacht, ja, warum nicht München, oder?
Okay. So, ja. Und was ist dort dann geschehen? Du bist für die Operation hingereist, bist nachher operiert worden, oder?
Ja, das war ein Verfahren, das sie da in München anwenden, das den bestmöglichen Operationserfolg bringen sollte. Und ja, München als Schweizer musst du wirklich wollen, du musst auch Geld hinterlegen, damit sie dich nehmen, Vorauskasse und dann wirst du aufgeboten und der Ort war da das Klinikum Großhadern. Ich bin da angekommen zur Operation und ich kam mir da vor wie in einem Flughafen, da gibt es ein Check-in, dann kriegst du quasi wie ein Ticket, wohin du gehen musst. Und ich bin da gelandet auf dieser Abteilung und habe mich umgesehen und habe gedacht, du bist irgendwie närrisch geworden, weil ich habe mich viel wohler gefühlt im Kantonsspital in St. Gallen als dort. Habe mich aber getröstet, weil die Kompetenz ja so groß ist da und habe mich da dann irgendwie eingerichtet. Und dann kam da am Mittag kam der verantwortliche Arzt der Station und nahm mich beiseite und sagte zu mir, er hätte eine unschöne Nachricht. Dann habe ich gesagt, ja, was denn? Und er sagte, es tut mir leid, heute ist die für die Operation benötigte Substanz, die ist radioaktiv strahlend, also Zyklotron heißt die Substanz, nicht verfügbar, weil die Produktion ausgefallen ist. Das gibt es so Größenordnung einmal pro Jahr, aber heute ist das geschehen, jetzt können Sie wählen, ob Sie einen neuen Termin jetzt hier durchführen wollen. Hergekommen für die spezielle Operation, also möchte ich einen neuen Termin haben. Und bin dann wieder unverrichteter Dinge mit den aktuellsten Bildern im Koffer von den MRT-Aufnahmen wieder in den Zug gestiegen.
Nach diesem gescheiterten Anlauf für die Operation machst du dich also auf den Rückweg von München wieder in die Schweiz. Im Zug erhältst du eine Nachricht von einer guten Freundin. Was war der Inhalt dieser SMS und wie hast du darauf reagiert?
Ja, die wollte sich eigentlich erkundigen, wie es mir geht, also nach der Operation. Und ich habe dann geschrieben, ja, ich werde wieder auf der Rückfahrt Und sie hat dann geschrieben, ja, es wäre eigentlich eben schade gewesen, dass ich schon operiert bin, weil sie hätte noch was gehabt für mich. Ja, das war dann in diesem SMS im Zug. Und dadurch, dass ich dann auf der Rückfahrt war, habe ich dann einige Tage später die Frau getroffen. Und die hat mir dann das etwas in die Hand gedrückt.
Was hat sie dir denn in die Hand gedrückt oder was wollte sie dir empfehlen?
Jetzt beginnen die unerklärbaren Dinge, die nach Zufällen aussehen. Die hat von ihrer Arbeitskollegin, sie ist Lehrerin oder war Lehrerin, hat sie einen Hinweis bekommen, und die hat irgendwie was gehört von mir, ich kannte sie nicht, einen Hinweis bekommen, dass da eine DVD in ihrem Umfeld zirkuliert über einen spirituellen Heiler in Brasilien. Sie hat mir dann diesen DVD überreicht, also den sie ihrerseits bekommen hatte. Und ich habe dann den zusammen mit meiner Frau zu Hause mal angesehen und war irgendwie ja, interessiert, fasziniert. Aber bin dann eingeschlafen in der Mitte des Films und hatte nicht gedacht, dass das irgendwas zu tun hat mit mir. Und meine Frau hat eigentlich einen ähnlichen Eindruck gehabt. Und einige Tage später dann sind wir von Geburtstag nach Hause gekommen von ihrem Vater. Und ich hatte den Eindruck, irgendwie den Gedanken, diesen DVD nochmals zu sehen. Es war Samstagabend und ich habe einen großen Mac-Bildschirm zu Hause, habe den DVD da reingesteckt, Kopfhörer rauf und habe das nochmal angeschaut. Und habe dann von Beginn weg ein eigenartiges Gefühl gehabt, so ein anziehendes Gefühl. Ich habe dann den durchgeschaut und irgendwie wurde der Eindruck stärker, ich muss dahin. Und als der Film fertig war und meine Frau war schon im Bett da, habe ich dann gesucht, wie kommt man dahin im Internet. Und habe eine Gruppe gefunden, die das organisiert, eine deutschsprachige Gruppe. Und habe mich da per Mail dann erkundigt, ob man da noch sich anschließen könnte oder so. Und das war dann eben Samstag. Am Sonntag machen wir, wenn es geht, einen gemeinsamen Spaziergang, meine Frau und ich. Und ich habe ihr dann das erzählt und wir sind da auf einer Bank gesessen am Waldrand bei uns und haben über das Ganze diskutiert. Ich hatte einen neuen Termin von diesem Professor in München und auf der anderen Seite diesen Eindruck, ich sollte nach Brasilien wegen dieser DVD und wegen diesem Heiler. Ja, und wir haben diskutiert und meine Frau ist sehr kreativ, aber auch rational, also beides gemixt. Und sie hat überlegt und hat mir gesagt, ja, was verlierst du? Wir können nach Brasilien. Und sie hat gesagt, wir. Das heißt, sie hat gedacht, sie käme auch mit. Und das andere können wir immer noch machen, oder? Du musst nur dem Professor schreiben, dass halt jetzt das zuerst kommt. Und so kam es dann auch. Mhm. Also 10 Tage später sind wir dann effektiv in Brasilien gewesen. Dazwischen sind viele spezielle Ereignisse auch noch passiert. Unsere Kinder mussten versorgt werden und das hat gut geklappt. Auf dem Flug habe ich Bekannte im Personal, im Flight Attendant gehabt. Also irgendwie, da bin ich selber mal ganz überrascht gewesen, wie das funktioniert hat und dass meine Frau mitgekommen war. Rückblickend sehr wichtig, dass sie das auch miterlebt hat, was dann geschehen ist. Und so standen wir dann kurze Zeit später in Brasilien.
Ihr seid in Brasilien zu diesem Heiler, wo so spezielle Heilkünste hat, um davon zu profitieren. Was habt ihr da ganz konkret erlebt in Brasilien?
Also die Erwartung war natürlich klar, eine körperliche Heilung zu bekommen, dass der Tumor weg ist. Das war eigentlich klar. Meine Frau hatte Schlafschwierigkeiten jeweils und hat ihrerseits das auch, ich sag mal, beheben wollen. Und was wir erlebt haben, war eben, dass das übersteigt eigentlich die zeitliche Möglichkeit hier, das alles im Detail zu erklären. Aber das war so ein Gebiet, sage ich mal, nicht mit einem Zaun begrenzt, aber einfach so definiert. Und da hat es auch Hotels und da gibt es so eine Art wie Gottesdiensträume. Und einfach ein großes Areal mit Park auch und so. Und da haben wir uns in dieser Gruppe mit diesem, das war ein tumorbetroffener Arzt, der da die Gruppe geleitet hat, sehr interessant, sehr wissenschaftlich orientiert. und hat viel vom eigenen Erleben auch berichtet und auch die Ernährung sehr ins Zentrum gestellt und zwei, drei andere Sachen auch noch. Die Gruppe von etwa 12, 14 Leuten, die hat das auch so richtig aufgesogen. Da waren ganz verschiedene Krankheiten mit dabei bei diesen Leuten und wir haben das mitgemacht so. Und eines Tages, hier habe ich meine Notizen, das ist das Original, Büchlein, das ich mitgenommen habe. Eines Tages, da steht 8. Oktober 2011, da hatte ich eine Vision auf einer Parkbank. Und die, ja, Vision, das sagt sich so leicht. Ich saß im Kopfhörer gehört, das ist der nächste Teil, eine männliche Stimme, die sagte zu mir, das ist der Originaltext, bist du bereit, mir zu folgen? Gib deine Liebe einer ganzen Stadt, erst dann ist deine Heilung möglich. Und ich saß da auf einer Bank, die hatte die Inschrift, das habe ich mir auch notiert, Aimer et servir, also französisch, aufgedruckt, lieben ist dienen. Und dann bin ich da auf dieser Bank so richtig perplex aufgesessen, habe nicht gewusst, was soll das, was war das, was ist da passiert. Dann habe ich überlegt, muss ich in meinem Beruf etwas ändern, muss ich in Sozialamt arbeiten gehen oder ich war da in einem Serviceclub, muss ich da ein Projekt irgendwie kreieren, das irgendwie beinhaltet, dass ich meine Liebe einer ganzen Stadt schenken könnte. Das waren so zwei Gedanken. Und der dritte war dann, das war ein Bild eigentlich, von der STAMI, das ist die Stadtmission in St. Gallen. Und ich kannte das Logo, weil das war mein Arbeitsweg. Und ich fuhr da bei der Errichtung dieser STAMI, das war ein Neubau dann, fuhr ich da immer wieder vorbei und kannte die nicht. Habe dann aber das Logo gesehen und einen ganz tiefen Eindruck, das folgt danach nach Brasilien. Ja.
Sehr spannend. Ich glaube, wir sind gespannt, was jetzt danach noch folgt. Es ist wirklich ein eindrückliches Erlebnis, das du uns gerade vorhin noch geschildert hast. Du hast in diesem Park eine Männerstimme gehört. Konntest du damals diese Stimme jemandem zuordnen? Also wusstest du, wer da zu dir spricht?
Nein, also aus der Situation jetzt, in der ich drin war damals, nein. Einzig, dass in dem Video, das ich da bekommen habe, der DVD, war von Ignatius von Loyola die Rede. Der war quasi der Namensgeber auch dieses Gebietes, wo wir uns da befanden. Und da gab es auch eine Büste von ihm. Und das hätte sein können, aus meiner damaligen Wahrnehmung, dass das die Stimme ist von diesem Ignatius. So, mehr aus der Situation damals kann ich nicht dazu sagen.
Genau.
Können wir die Folie nochmal haben, bitte, der letzte?
Nicht so.
Ja, und jetzt, Entschuldigung, wenn ich da darf, noch eine zurück. Ja, das war ja da 2012 hier dann, 9 da, das Ereignis, dann 2 Jahre später Brasilien und das einfach zur Vollständigkeit noch, das ist meine Familie und wir durften da auch ein Haus bauen da in Anvil bei uns. Jetzt die Situation da in Brasilien war so, dass Gott war gegenwärtig. Es war für mich unbekannt, dass im Alltag so oft von Gott die Rede ist. Und das fühlt sich gut an. Und es gab auch verschiedene Angebote, wie zum Beispiel, das ist natürlich sehr katholisch geprägt, Brasilien. Rosenkranzgebet war da im Angebot und solche Sachen. Also es war nicht eine gottlose Umgebung, sondern im Gegenteil, Gott war sehr präsent da. Und das habe ich so auch dann mitgenommen.
Mhm. Du kannst uns gleich mal die nächste Folie, Dankeschön, einblenden. Wir haben das schon ein wenig jetzt gehört, dieses Erlebnis, das du da in Brasilien hattest. Du hast gesagt, du hast auch ein Gebäude vor deinen inneren Augen gesehen. diese Stadtmission Stami, das ist, wenn man in St. Gallen von der Autobahn herkommt, ist das gerade dieses Gebäude, ist auch eine FEG, die du da gesehen hast. Jetzt, als du dann zurück in der Schweiz warst, was hast du da getan?
Also ich hoffe, dass, möglichst viele von euch solche Eindrücke kennen, wo man einfach nicht anders kann. Und bei der Rückkehr war das klar, das ist das Nächste, das kommt. Und ab dem ersten Sonntag nach der Rückkehr, Herbst 2011, bis heute bin ich da jetzt Zeit, eben dann.
Haben in den Vorbereitungen gesagt, als du dann in diese Stamme bist, haben immer alle irgendwie über Jesus gesprochen. Du hast gesagt vorhin, in Brasilien, das war eine sehr religiöse Umgebung, du hast Gott gekannt, aber du konntest mit diesem Jesus irgendwie nichts anfangen. Was hast du dann konkret getan?
Ja, natürlich den Namen Jesus habe ich gekannt, aber die Bedeutung, die war mir nicht mehr, in Anführungszeichen, so geläufig, weil ich hatte ja die Sonntagsschule auch besucht und eigentlich, ja, wer es wissen will, der weiß, was Jesus bedeutet, aber das hat mich nicht so interessiert. Und ich kam dahin und habe dann, nachdem ich einfach nicht anders konnte, als diesen Namen immer wieder aufzunehmen, den damals leitenden Pastor Gust Ledergeber dann angesprochen, gefragt, was hat es auf sich mit Jesus? Alle reden hier von Jesus, und er hat mir dann das über Monate so richtig nahegebracht. Und das war dann die nächste Stufe, dass ich einfach, das kennen hoffentlich auch einige von euch oder viele, es war klar, er ist der Erlöser, der errettet, sein Name steht für so viele Dinge. Und er ist der Erlöser und kann auch der persönliche Erlöser werden im eigenen Leben, und habe mich dann bekehrt im April vor Ostern im folgenden Jahr. Und das ist dann passiert. Und Patricia hat ja heute die Mitglieder angesprochen. Und für mich war klar, volle Kanne, also Nägel mit Köpfen. Und ich wollte dann auch Mitglied werden in dieser Stamme. Und ich wollte mich dann auch taufen lassen. Wir sehen links immer noch die Kindertaufe, aber dann kam ja die Taufe. Man sieht das unten in der Mitte dazu. Ist noch eine Taufe drauf, das ist dann der Abschluss der eher schwierigen Zeit, bis meine Frau auch mit auf diesem Weg war. Das war die Taufe im Bodensee, und das war für mich sonnenklar. Nur.
Ja, ich glaube, das gibt schon mal einen recht großen Einblick. Du hast dich dazu entschieden, dass Jesus ein wichtiger Teil deines Lebens sein soll. Du wolltest in einer Kirche Mitglied sein, hast dich taufen lassen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen beschreiben, was sich durch das in deinem Leben verändert hat? Haben sich irgendwelche Werte oder Einstellungen zu anderen Menschen oder zu dir selbst verändert?
Ja, ganz klar, ganz klar. Man sieht auch das Bild, das ich dafür gewählt habe, so eine blühende Wiese, vielfarbig, und ja, das war schon so, dass ich diesen, ich bezeichne das als Auftrag aus Brasilien, dass ich den auch nicht immer daran gedacht habe, aber ich wurde dann ab und zu von anderen darauf hingewiesen. Das ist ja wieder quasi etwas, das daraus entstanden ist. Ich habe mich dann in verschiedenen Aktivitäten einsetzen können, dürfen, und das Problem dann kam ja noch dazu, dass ich dann allen zeigen wollte, dass ich geheilt bin. Ich fühlte mich so gut wie geheilt. Und habe dann mich angemeldet wieder für eine nächste Untersuchung, in der Erwartung, dass das alles quasi im grünen Bereich dann liegt. Das war dann aber nicht so, und da war die Notwendigkeit einer nochmaligen Operation dann gegeben. Dann habe ich aber, meine Frau war da mit dabei, wir sind für einen Moment sehr sprachlos gewesen, als wir das, die Bilder da erklärt bekommen haben. Kurz danach haben wir dann aber im Park des Kantonsspitals miteinander geredet, und ich habe das gespürt so richtig, Jesus ist bei mir, und nimmt mich bei der Hand und spricht zu mir. Das war dann Zeugnis auch machen dürfen. Und da folgte dann eben diese ganz tolle Zeit dann, die jetzt noch im Gange ist. Und vielleicht können wir dann auf das nächste Bild dann noch gehen.
Genau, da kommen wir gleich noch dazu. Du hast noch uns, also mir in der Vorbereitung, erzählt, dass sich in dieser Zeit, in der es geheißen hat, der Tumor ist doch nicht besiegt, es ist eine weitere Operation nötig, hast du mir dann gesagt, eine Stelle aus der Bibel hat dich in dieser Zeit stark begleitet. Wir haben die hier auch dabei, das sind die Verse aus Römer 5, 3 und 4. Dort steht, doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelehrt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und wer bewährt ist und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Was macht dieser Vers oder was hat der Vers damals mit dir gemacht und wieso?
Das war für mich ein Schlüsselvers, den habe ich nach dieser Zeit begann dann ein wirklich intensives Bibelstudium, Gebetsspaziergänge und ich habe intensiv wirklich gelesen und wollte vieles wissen. Und das war ein Vers, den habe ich mir notiert in mein Versbüchlein. Der hat mich immer wieder angesprochen und begleitet. Rückblickend muss ich sagen, damals, zur ersten Zeit, stand das für mich noch nicht im Kontext mit Jesus und für Jesus leiden, sondern es war einfach die Not, generell die Not. Und die hat für mich immer zu diesem Durchhalten geführt. Und das Bewährtsein festigt die Hoffnung, das ist für mich etwas, das ich immer wieder erlebt habe und erlebe. Und das ist auch der Titel des heutigen Talks, oder? Mit dieser Hoffnung. Und das ist für mich wirklich ein Vers, den ich sag mal, intus habe und auch immer wieder mal brauche in Begegnungen mit anderen Menschen bis heute.
Du hast also durch all das, durch in Gott erlebt und auch erlebt, wie Jesus dich getragen hat. Trotzdem war eine Operation nicht umgänglich. Du wurdest dann operiert. Wie ist diese Operation verlaufen?
Ja, das war die zweite, die so ähnlich, sag ich mal, war der gleiche Arzt auch, oder? Ich habe dann nicht mehr lange gesucht, sondern bin dann wieder ins Kantonsspital gegangen und der hat das sehr gut gemacht eigentlich, dieser Neurochirurge, und der war auch menschlich sehr, sehr ansprechend und kompetent. Und dann ist eigentlich das wie Copy-Paste. Es war wie nach dem ersten Mal wieder diese intensive Phase des Überdrehtseins. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass ich dann irgendwie zwangsweise zur Selbsterkenntnis gelangen musste, dass das so nicht geht. Und damit verbunden war dann auch eine zwangsweise Einlieferung in eine psychiatrische Klinik, einfach, dass ich zur Ruhe komme und das Umfeld entlastet wird. Das war aber auch nicht ohne Sinn, weil da dann Begegnungen passiert sind, die das Leben nochmal verändert hatten. Und zwar war ich zu diesem Zeitpunkt völlig gegen eine Chemotherapie eingestellt. Die musste ich ja nicht machen nach der ersten Operation. Und ich habe so dicke Wälzer gelesen, das war alles schlecht, was damit zu tun hat. Und in dieser Klinik da in Wiel habe ich dann mit dem Seelsorger, der hat dann mir, so auch habe ich die, bin ich dann vom Saulus zum Paulus quasi gegenüber dieser Chemotherapie geworden und konnte da eigentlich mit Überzeugung damit einsteigen.
Ja. Wenn wir das so hören, du hast dann eine Chemo gemacht, welche Auswirkungen erlebst du heute noch von deiner Tumorerkrankung?
Ich denke, das hätte ich eigentlich zu Beginn sagen müssen, dass ich schon gewisse Nachwehen habe, also zum Beispiel das Erinnerungsvermögen. Es gibt da durchaus Lücken, wovon mittlerweile habe ich das, den Vorteil, dass ich nicht mehr weiß, was ist altersbedingt, was ist, was ist vielleicht auch von den Impfungen, die da gemacht werden mussten, was auch immer, oder? Es gibt Entwicklungen, der äußere Mensch zerfällt, steht da im Wort Gottes, und der innere wird täglich neu. Und das äußere Zerfallen, ja, das kann auch zu Gedächtnislücken führen. Da mache ich mir nicht allzu große Sorgen, aber ja, bin nicht mehr der Jüngste.
Okay. Eines ist dir aber geblieben, dass diese Stimme, was die, diese Stimme gesagt hat, bist du bereit, mir zu folgen? Schenke deine Liebe einer ganzen Stadt. Das sind diese Worte, die du damals in Brasilien gehört hast. Wie setzt du das um, was du damals von dieser Stimme gehört hast? Wie kommt das heute konkret in deinem Leben zur Geltung?
Aus meiner Sicht, es war nicht so geplant, könnte man sagen, es hat sich so ergeben. Ich habe mir das heute Morgen überlegt, wie mache ich das am kürzesten? Es gibt da eine ganze Serie von Beispielen, wo ich mich einsetzen durfte. Oben links sieht man im Übrigen noch die Parkbank mit dieser Inschrift Emme et Servir. So hat das ausgesehen. Dann der Weg in die Stamme und von da weg dann eben die Vielfältigkeit, die da ins Leben hineingekommen ist. Und am einfachsten kann ich das erklären, ist nicht immer so dicht, aber was jetzt dieses Wochenende los ist. Also gestern Nachmittag war ich für 2 Stunden in dieser Weihnachtspäckle-Aktion, die er da auch ja, mitmacht, Licht im Osten, im Einsatz als Helfer. Dann anschließend war ich zur Überbrückung der Pause dann 1 Stunde im Buchcafé in St. Gallen. Habe da mir Zeitschriften besorgt, die ich für andere Menschen bestellt habe, die ich verschenken möchte in unserer Gebetsgruppe im Dorf, die wir gegründet haben, meine Frau und ich, vor 6,5 Jahren. Und auch für den Hauskreis der Mitglieder, hoffentlich hören Sie da nicht zu, dann bleibt das noch eine Überraschung, dass ich das zu Weihnachten denen schenken möchte. Und dann bin ich anschließend dann um 4 Uhr ins Hospiz gegangen, für 4 Stunden Hospizdienst in St. Gallen. Da geht es um die Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen. Das macht mir große Freude. Ist in St. Gallen, hat sicher mit Liebe zu tun. Und dann heute bin ich hier und dann anschließend am Nachmittag ist noch ein Einsatz im Catering-Dienst des Godi. Ich weiß nicht, ob man Godi kennt.
Godi ist, manche kennen es, ein Jugendgottesdienst.
Jugendgottesdienst in St. Gallen, da sind wir 3 Senioren, die da die Bar betreiben und das Ganze einkaufen und so weiter. Das ist auch ein Dienst, den man unter Liebe subsumieren kann. Also das ist recht dicht, dieses Wochenende. Aber das sind viele Dinge und unten, man sieht es nicht so ganz blau, ist das die Weihnachtsreise. Das ist ein Vorhaben, das jetzt im 5. Jahr stattfindet. Die Weihnachtsreise in St. Gallen, da geht es darum, dass man in einer Freilichtaufführung die Weihnachtsgeschichte in der Altstadt aufführt und so den Menschen die Geburt Jesus wieder näher bringt oder überhaupt zeigt, je nachdem, wo die Menschen herkommen. Da darf ich mit dabei sein von Anbeginn im Organisationskomitee. Das geschieht in der Stadt St. Gallen. Wir freuen uns, dass dieses Jahr auch in der Stadt Wiel das quasi eine Fortpflanzung erfahren wird. Und so einfach für das Reich Gottes unterwegs sein an verschiedenen Orten. Auch wieder mal mit den Fragezeichen zwischendurch, also das war beim Hospizdienst zu Beginn der Fall, ist das nicht zu säkular? Da habe ich mit dem Pastor, mit dem damaligen diskutiert, soll ich da hin oder nicht? Habe dann gespürt, ja, das ist genau wichtig, dass man da auch präsent sein kann. Und das hat sich auch gezeigt dann bei vielen Begegnungen und ich kann meine Hirntumorerfahrung da auch nicht planbar, aber mehr als die Hälfte der Patienten, das falsche Wort, der zu begleitenden Personen da haben was mit Hirntumor zu tun. Und einer davon wollte sogar nach Brasilien mal zu diesem Heiler. Und ich habe dem dann, er lag da auf dem Bett, über 2 Stunden das Evangelium erklärt und habe ihm gesagt, du musst nicht nach Brasilien, das kannst du auch hier haben. Und ja, das wäre ohne die ganze Geschichte natürlich nie und nimmer so möglich geworden. Also das sind die Spuren Gottes im Rückblick erkennbar, wohin hat er dich geführt, und das ist eine Vielfältigkeit, eben das ist ein wunderbares Leben jetzt. Ich spreche vor allem diejenigen an, die da vielleicht noch zögerlich unterwegs sind, will ich mich diesem Jesus in den Schoß setzen oder nicht, will ich das Leben mit ihm führen. Ich kann bezeugen, dass es unheimlich lohnenswert ist, weil das Leben beginnt so richtig neu. Eben wenn ich wissenschaftlich nachweisen, was da geschehen ist in meinem Leben, in München beginnend oder vielleicht eben deutlich früher schon und endend jetzt hier und heute mit diesem Zeugnis und eben dem vielfältigen Einsatz da an verschiedenen Fronten. Das Spannende ist ja auch, wenn man sich das vorstellt, ich habe die Stimme so gehört in Brasilien, und Gott sei Dank, und das meine ich jetzt wirklich im Sinne des Wortes, ich danke Gott, dass meine Frau dabei war, weil sie hat es erlebt, dass dieser Mittag war so lebensverändernd, wenn ich ihr das erzählt hatte, wenn sie zu Hause geblieben wäre und das nicht wirklich real life erlebt hätte, dann wäre das ganz schwierig geworden. Es war so noch schwierig, weil sie hat ja diesen Auftrag so nicht erhalten und hat mich gesehen, dass ich da unhaltbar jeden Sonntag dann in die Stämme gegangen bin, sodass sie eigentlich dann irgendwann die Frage sich gestellt hat, ja, was machen wir jetzt in unserem Eheleben? Er geht da durch, ich kann ihn nicht aufhalten, was mache ich? Gehe ich da durch und wir leben uns auseinander oder gehe ich auch da durch? Gott sei Dank haben wir da einen Pastor, ein Ehepaar gehabt bei uns in der Gemeinde damals, weil die sind jetzt nicht mehr dort, die haben das auch so erlebt. Also der Emil hieß der Pastor, der war der erste von den beiden, der zum Glauben gekommen ist. Und die Elisabeth, seine Frau, hatte dann auch diese Situation wie meine Frau und konnte mir das auch immer wieder als Frau nahe bringen. Wie fühlt sich das an, wenn der Mann plötzlich einen solchen Weg geht, unaufhaltsam? Und ja, jetzt kann ich gut reden und ich lache dazu, weil mir ist ein regelrechter Rucksack abgefallen, als ich meine Frau dann letztendlich auch taufen ließ, nachdem sie ihr Leben dann auch Jesus übergeben hat. Für alle, die eine vergleichbare Situation kennen oder jemanden kennen, der da drin steckt, meine Frau hat mich überhaupt nicht verstanden. Ich konnte da reden und immer wieder von der Bibel auch berichten und so, und sie hat einfach das nicht verstanden. Sie hat immer, habe ich das Gefühl gehabt, genau das Gegenteil gehört, was ich gesagt habe. Und bei ihr ging dann das so, dass Gott hat sie einen ganz anderen Weg geführt, über eine Kollegin. Man sieht da links unten dieses kleine Häuschen, das ist ein Berner Kornspiecher. Das ist quasi ihr Tätigkeitsfeld jetzt seit dem Jahr 2012. Und in diesem Umfeld hat sie eine Frau getroffen, die hat auch ein ähnliches Geschäft, so ein Deko-Geschäft, und die ist Christin, und die sind da zusammen, und da muss ich immer schmunzeln, wenn ich da daran denke, die sind da zusammen auf die Messe zum Einkauf gefahren, und die Messe, die war und ist in München. Auf jeden Fall Parallelgeschichten noch und noch, und jetzt hier und heute bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich gemeinsam mit meiner Frau jetzt so unterwegs sein darf und jetzt auch eben, dass sie eigentlich ihren Weg geht. Ihr kennt vielleicht das Bild mit den 2 Baumstämmen und der gemeinsamen Krone. Das ist unser Leben ist etwa so abbildbar. Sie ist da in Vilsbach, macht ihr Ding mit Gott, und ich bin hier und mache quasi mein Ding mit Gott, wenn man so will. Also das sind einfach Sachen, die kann man nicht lernen, die kann man nicht herbeidrücken wollen, die geschehen im Gottesreich so.
Herzlichen Dank. Ich glaube, Das ist sehr, sehr spannend. Wir haben in den Vorbereitungen auch darüber geredet und du hast mir gesagt, wahrscheinlich könnte man noch einen zweiten Talk gestalten zusammen mit deiner Frau. Also auch da eine sehr intensive Geschichte, die bei einer ganzen Stadt zu tun hat, dich für andere Menschen engagierst in verschiedenen Umfeldern, dass sie auch erleben dürfen, wie das Gott in ihr Leben hineinspricht.
Also da gibt es ja die Möglichkeit, die eigenen Gaben herauszufinden, die man geschenkt bekommen hat von Gott. Und das habe ich auch gemacht. Und ich bin, wie die Fräulein Moser damals gesagt habe, hilfsbereit und freundlich. Also ich bin schon der Dienende, ich bin nicht der Evangelist. Und ich bin auch ein introvertierter Mensch grundsätzlich. Und es ist einfach, wenn man was erlebt hat mit Gott, davon zu erzählen, da ist die Introvertiertheit ist weg. Du kannst einfach darüber reden, was du erlebt hast. Und das ist einfach so der Drang, auch das Geschenkte weiterzuschenken. Kann sogar im Falle dieser Krankheit hilfreich sein und anderen Menschen etwas bedeuten und sie trösten und vielleicht auch eben, ich habe beruflich dann auch jemanden getroffen, es gibt ja ganz, ganz viele Christen, die so unterwegs sind, die man entdecken darf. So ein unsichtbares Netzwerk. Und einer davon hat man den Begriff Ewigkeitswert gebraucht. Tätigkeiten mit Ewigkeitswert. Und das habe ich so mitgenommen. Zuerst war das mir ein wenig fremd, aber es geht eigentlich schon auch darum, für Gottes Reich im Einsatz zu stehen und seinem Willen zu folgen. Natürlich auch dazwischen seine Stimme zu hören und seine Art reden auch kennenzulernen und immer tiefer auch in den Glauben einzusteigen. Und ich bin eigentlich mittlerweile auch ein Forscher geworden, ein Forscher im Wort Gottes, aber auch ein Forscher in seiner Art, mit Menschen zu führen. Und jetzt eben diese Gebetsgruppe, das ist mein ganz großes Anliegen, dass wir immer im Gebet unterwegs sind. Und da haben wir noch Potenzial bei uns in der Stamme, dass die Gebetsabende auch so besucht sind wie die Gottesdienste.
Zusammenfassend würde ich sagen, eine wahnsinns interessante Lebensgeschichte, die du hast. Du hast mir gesagt, du würdest gern zum Schluss noch etwas den Leuten, auch gerade den Christen, mitgeben. Du hast ja eine sehr spezielle Reise durchgemacht über diesen Geistheiler, etwas sehr Außergewöhnliches erlebt. Was würdest du Christen oder auch christlichen Leitern empfehlen? Wie können sie einer Person begegnen, die vielleicht durch eine so unorthodoxe Art und Weise zum Glauben gekommen ist?
Ja, rückblickend, jetzt an die Adresse vor allem von den leitenden Personen, wenn der Gust Ledergerber nicht gewesen wäre und sich gegenüber den Ältesten und der Gemeindeleitung für mich eingesetzt hätte, dass ich auch so offen reden darf über Brasilien, weil da gab es andere, Menschen, die eigentlich wie ein Filter darauf legen wollten, dass gewisse Begriffe, wie zum Beispiel dieser Geistheiler, eben das ist ein rotes Tuch. Und es gab da einige Menschen, die hätten mich da nicht auf die Bühne gelassen, um diese Geschichte zu erzählen. Der Gust hat sich dafür eingesetzt und das weiß ich jetzt eben erst rückblickend, weil ich davon gehört habe dann, dass das auf der Kippe stand. Wenn jemand mir gesagt hatte, du mit deiner Geschichte sicher nicht in dieser Kirche, dann wüsste ich nicht, wo ich jetzt mich bewegen würde. Wahrscheinlich wäre ich dann einer von denen geworden, die eben den Rücken der Kirche gekehrt hätten. Ich habe einen Spruch erzählt, soweit es an mir liegt, einfach zu bedenken geben, könnte das nicht auch im Gottesreich zutreffen? Nichts ist unmöglich. Und für alle habe ich einfach den Bibelvers mitgebracht aus der Apostelgeschichte. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann will euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ich möchte da nicht die Diskussion über die Taufe da lostreten. Ich bin nur dankbar, dass für mich der Fall klar war, dass das dazugehört, und auch bei meiner Frau keine großen Diskussionen entstanden sind. Und ja, draußen steht da die wunderbare Skulptur über die Trinität und der Heilige Geist. Das war dann auch bei mir eigentlich wie das, was noch dazu gehörte dann nach Jesus. Braucht etwas Geduld, bis die Erkenntnis da richtig wächst. Aber da bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte und immer noch mittendrin stecke. Schenkt deine Liebe einer ganzen Stadt. Hat auch zu tun, lass dich führen zu Menschen, die bedürftig sind. Nach was auch immer.
Herzlichen Dank für deine Teilen, deiner interessanten und doch auch sehr bewegenden Lebensgeschichte.